Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
Die Geldpolitik steht vielfach im Fokus an den Märkten. Nicht umsonst haben auch wir uns zuletzt hier in unserem Podcast eingehender diesem Thema gewidmet. Angesichts der jüngst nun steigenden Zinsen gerät auch wieder etwas in das Blickfeld, das einige Jahre lang von der Bildfläche verschwunden war, nämlich das sogenannte Fed-Modell. Und wir wollen in unserer heutigen Episode der Frage nachgehen, ob die steigenden Zinsen jetzt zu einem Revival dieses Modells der Federal Reserve Bank führen könnten. Wir, das sind Thomas Altmann, Head of Portfolio Management von QC Partners, den ich herzlich begrüße. Hallo, Herr Altmann.
Hallo, Herr Bui.
Und ich, Franz Kong-Bui, Redakteur der Börsenzeitung. Und ebenso wie Herrn Altmann begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast. Herr Altmann, lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen. Für all die, denen der Begriff nicht so geläufig ist, was genau verbirgt sich hinter dem Fed-Modell?
Das Fed-Modell vergleicht die Renditen von Aktien und Anleihen miteinander. Das Modell basiert dabei auf der Vorstellung, dass die beiden Assetklassen, Aktien und Anleihen, in Konkurrenz zueinander stehen. Entsprechend investieren Anlegerinnen und Anleger in die zum Investitionszeitpunkt günstiger bewertete Anlageklasse. Und das wiederum führt mittelfristig dann einen Bewertungsausgleich herbei.
Okay, so viel schon mal zum Grundprinzip. Aber bevor wir hier die Details bei der Bewertung betrachten, möchte ich Sie bitten, genauer auf den Namen des Modells einzugehen. Warum heißt es eigentlich Fed-Modell?
Das ist interessant, denn der Name Fed-Modell ist tatsächlich so richtig wie irreführend zugleich. Richtig deshalb, weil das Modell einen großen Teil seiner Berühmtheit dem früheren Fed-Präsidenten Alan Greenspan verdankt. Greenspan warnte Ende 1996 mit Verweis auf eben dieses Aktienrentenmodell vor einem irrationalen Überschwang. Einige Monate später, also 1997, wurde dann erstmals der Name Fed-Modell erwähnt. Und zwar im Protokoll zur vierteljährlichen Rede Greenspans vor dem US-Kongress. Etwas irreführend ist der Name deshalb, weil die Fed dieses Modell nie offiziell eingeführt hat und, soweit es bekannt ist, sich bei geldpolitischen Entscheidungen auch nie nach diesem Modell gerichtet hat.
So viel also zur Historie. Kommen wir etwas mehr zur Praxis. Und da ist es im Grundsatz ja gar nicht so einfach, Aktien und Renten zu bewerten. Wie geht das Fed-Modell hier vor?
Starten wir mit den Aktien. Für die Aktien greift das Modell auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis zurück. Für die Renten geht das Modell spiegelbildlich vor und benutzt das Renten-KGV. Das wird errechnet, indem 100, also der nominale Fälligkeitskurs einer Anleihe, durch das Zinsniveau geteilt wird. Und so, wie wir das bei der Betrachtung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses ja kennen, ist die Anlageklasse mit dem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis eben auch günstiger bewertet.
Das klingt ja tatsächlich erstmal simpel. Aber Sie sprechen jetzt noch recht allgemein von Aktien und Anleihen. Welche Aktien und Anleihen genau finden im Modell Berücksichtigung?
Das Standardmodell bezieht sich auf der Aktienseite auf den breiten US-Aktienmarkt. Der lässt sich beispielsweise über den S&P 500 besonders gut darstellen. Und auf der Rentenseite, da greift das Modell in seiner Ursprungsform auf 10-jährige Staatsanleihen, also die klassischen Treasuries, zurück.
Kommen wir nochmal kurz zurück zu Alan Greenspan. Lag er mit seiner Warnung Ende 1996 denn richtig?
Nein, denn zunächst ging es bis Ende 1996 und auch Anfang 1997 weiter nach oben. Danach folgte beim S&P 500 zwar ein Rücksetzer um 10%, aber der war schon nach wenigen Monaten wieder vollständig aufgeholt. Und auch nach der Aufholung dieses Rücksetzers ging es bis Ende 1997 um weitere stolze 15% nach oben.
Gab es denn historisch Momente, in denen das Fed-Modell richtige Handelsempfehlungen abgegeben hat?
Oh ja, die gab es, und zwar an ganz entscheidenden Stellen. Rechtzeitig vor dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 hat das Fed-Modell Aktien als deutlich teurer als Renten eingestuft und somit eine Verkaufsempfehlung für Aktien gegeben. Und auch den Wendepunkt nach den deutlichen Verlusten am Aktienmarkt, auch den hat das Fed-Modell gut erkannt und Aktien vor der Trendwende nach oben im Jahr 2003 als wieder günstiger bewertet eingestuft und damit eine Kaufempfehlung für Aktien gegeben.
Also gleich zwei Volltreffer. Hat das Modell danach ähnlich gut funktioniert?
Die beste Zeit hatte das Fed-Modell tatsächlich in den Jahren 1995 bis 2002. Das hat der Ökonom Roelof Salomons von der Universität Groningen errechnet. In diesem Zeitraum lag die Korrelation zwischen dem Aktien- und dem Renten-KGV bei stolzen 75%. Und das illustriert sehr schön, wie gut sich die Bewertungen in diesem Zeitraum immer wieder angeglichen haben. Über einen deutlich längeren Zeitraum von 1881 bis 2002 lag die Korrelation dagegen gerade mal bei 19%. Und auch in den Jahren nach 2003 sieht das nicht besser aus.
Aber worauf ist die schlechtere Prognosequalität nach 2003 zurückzuführen?
Das lag an den deutlich rückläufigen Zinsen. Und dieser Zinsrückgang ist eben nicht nur auf die bis dato normalen Marktgegebenheiten zurückzuführen. Denn ab der Finanzkrise hat die Fed im Jahr 2008 mit dem Aufkauf von Anleihen begonnen. Und ich denke, wir können hier durchaus sagen, dass das die Märkte und die Marktbewertungen so stark verzerrt hat, dass das Fed-Modell eben keine zuverlässigen Aussagen mehr treffen konnte. Während der Finanzkrise haben die Renditen 10-jähriger Treasuries 2008 erstmals einen Wert von 2% erreicht. Das entspricht einem Renten-KGV von 50. Da war der Vergleich zwischen Aktien- und Renten-KGV natürlich nicht mehr zielführend. Denn das Aktien-KGV hat während der Finanzkrise zwar Werte zwischen 25 und 30 erreicht, und eben diese Werte haben noch beim Platzen der Dotcom-Blase zu einer Verkaufsempfehlung geführt. 2008 und 2009 hätte dann aber jedes Aktien-KGV unterhalb von 50 zu einer Kaufempfehlung für Aktien geführt.
Das war ja noch nicht der Tiefpunkt bei den Zinsen.
Das ist absolut richtig. Das bisherige Allzeittief bei den 10-jährigen Treasuries, das haben wir dann während der Covid-19-Krise im Jahr 2020 gesehen. Im Tief haben 10-jährige Treasuries hier nur noch 0,5% Rendite abgeworfen. Und hier wäre das Renten-KGV auf stolze 200 angestiegen. Ich denke, hier leuchtet jedem ein, dass das Fed-Modell hier zumindest vorübergehend ausgedient hatte.
Ja, Sie sagen ja schon vorübergehend, denn mittlerweile sind die Zinsen wieder deutlich höher. Kommt das Modell damit wieder in Mode?
Es macht auf jeden Fall wieder Sinn, genauer auf das Fed-Modell zu schauen. Denn die Fed kauft zumindest keine neuen Anleihen mehr. Von daher haben wir wieder eine deutlich mehr marktgetriebene Preisbildung bei den Anleihen. Werfen wir doch einfach mal einen Blick auf die aktuellen Werte. Die Rendite 10-jähriger Treasuries liegt aktuell bei 2,9%. Das entspricht einem Renten-KGV von 34. Dem steht beim S&P 500 ein Aktien-KGV von 22 gegenüber. Beim Nasdaq 100 liegt das aktuell bei 31. Danach wären Aktien unter Bewertungsaspekten trotz des beachtlichen Zinsanstieges immer noch attraktiver als Anleihen. Allerdings bin ich kein Freund davon, das Fed-Modell in dieser klassischen Reihenform anzuwenden.
Okay, das ist jetzt interessant. Wieso nicht und wofür plädieren Sie?
Ich stimme vollkommen überein, dass Anlegerinnen und Anleger zwischen Aktien und Anleihen wählen. Allerdings ist die faire Alternative zur Aktie aus meiner Sicht die Anleihe des jeweils selben Unternehmens und eben nicht die Staatsanleihe. Und wenn wir jetzt an den S&P 500 und den Nasdaq 100 denken, dann sind Unternehmen wie Apple, Alphabet und Amazon hier besonders hochgewichtet. Und all diese Unternehmen verfügen über Ratings im Doppel-A-Bereich. Und wenn wir hier auf die aktuellen Renditen schauen, dann liegen diese im 10-Jahres-Bereich bei 3,8%. Daraus ergibt sich dann ein Renten-KGV von 26. Wer sich jetzt das S&P 500-KGV von 22 gemerkt hat, der stellt fest, dass Aktien des S&P 500 auch unter Einbeziehung des Credit Spread noch günstiger bewertet erscheinen als die Anleihen. Anders sieht es dann aber bei den Tech-Werten des Nasdaq 100 aus. Diese erscheinen jetzt teurer bewertet als die vergleichbaren Unternehmensanleihen. Und damit ist die Liste möglicher Anpassungen noch nicht zu Ende.
Ja, jetzt machen Sie es aber spannend.
Aktien gelten ja als besonders langfristige Anlage. Warum sollten wir dann nicht möglichst langfristige Anleihen dagegen stellen? Und schauen wir auch hier wieder auf den Bereich der Doppel-A-Ratings. 30-jährige Laufzeiten rentieren hier aktuell bei 4,1%. Damit sinkt das Renten-KGV auf 24. Damit nähern wir uns bei den Unternehmen des S&P 500 der gleich teuren Bewertung von Aktien und Anleihen an. Bei den Tech-Werten sind wir jetzt, Sie ahnen es schon, bei einer noch deutlicheren Überbewertung der Aktien.
Ja, das ist irgendwie schon überraschend. Also machen Anleihen den Aktien wieder ernsthaft Konkurrenz?
Dass die relative Attraktivität von Anleihen wieder zugenommen hat, das ist keine Überraschung. Dass Unternehmensanleihen jetzt eine höhere Gewinnrendite haben als Aktien des Nasdaq 100, das wird einige sicherlich schon überraschen. Dabei sollte das eigentlich gar keine Überraschung sein. Rufen wir uns noch einmal die Anleiherendite von 4,1% in Erinnerung. Und schauen wir jetzt auf das durchschnittliche nominale Wirtschaftswachstum in den USA in den vergangenen 15 Jahren. Dieses lag bei 3,6% und damit ein halbes Prozent niedriger. All diejenigen, die davon ausgehen, dass die Aktienrendite langfristig im Bereich des nominalen Wirtschaftswachstums liegen wird, die können also durchaus über einen Wechsel zur Anleihe nachdenken. Und zusätzlich gibt es ja noch weitere Aspekte, die im FED-Modell keine Berücksichtigung finden.
Und welche sind das?
Wir haben gerade schon berücksichtigt, dass Anlegerinnen und Anleger zwischen Eigen- und Fremdkapital der jeweils selben Firma entscheiden. Also entweder zur Aktie oder zur Anleihe greifen. Unberücksichtigt bleibt aber der Aspekt, dass Anleihen in der Kapitalstruktur eines Unternehmens als Fremdkapital höher stehen als Aktien als Eigenkapital. Entsprechend ist das Risiko eines Totalverlustes bei Anleiheninvestments geringer als beim Aktieninvestment. Und da spielt jetzt auch noch ein immer wieder klassisches Thema unseres Podcasts mit rein. Dieses geringere Risiko der Anleihen, das spiegelt sich auch in einer geringeren Volatilität wider.
Na nun gut, jetzt haben Sie also einige durchaus gewichtige Kritikpunkte gegen das klassische FED-Modell ins Feld geführt. Ich frage jetzt aber mal umgekehrt. Was spricht denn für das Modell?
Die Einfachheit ist der ganz klare Pluspunkt des Modells. Interessant ist der Ansatz, die beiden Assetklassen Aktien und Renten, so verschieden sie auch sind, in ein Modell mit einem gemeinsamen Koordinatensystem zu packen.
Okay, wir haben jetzt die ganze Zeit über die USA gesprochen. Ich vermute mal, ein Vergleich zwischen Anleihen und Aktien ergibt in der Eurozone aufgrund der niedrigeren Zinsen nur eingeschränkt Sinn.
Das ist vollkommen richtig, denn trotz des imposanten Zinsanstieges liegen die Renditen hierzulande noch deutlich niedriger. Die EZB ist hierzulande ja noch immer als Käufer aktiv und damit haben wir in der Eurozone noch immer diesen verzerrten Rentenmarkt, der das FED-Modell ja auch in den USA hat zeitweise verschwinden lassen. Es macht also wenig Sinn, jetzt und hier jemanden mit nicht aussagekräftigen Bewertungszahlen aus der Eurozone zu quälen.
Na, dann lassen wir das lieber. Hierzulande führt das FED-Modell also zu keinem großen Mehrwert, in den USA dagegen schon. Was raten Sie also, auf das FED-Modell schauen oder das Modell ignorieren?
Das FED-Modell kann beim Treffen von Anlageentscheidungen sicherlich unterstützend wirken. Es macht aber Sinn, Entscheidungen nicht alleine nach dem FED-Modell zu treffen. Denn in eine fundierte Anlageentscheidung sollten sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite deutlich mehr Parameter als das Kurs-Gewinn-Verhältnis bzw. die Gewinnrendite einfließen.
Also halten wir fest, dass aus bestimmten Blickwinkeln und unter Beachtung gewisser Faktoren ein Vergleich der Renditen von Aktien und Anleihen miteinander für die Asset-Allokation Sinn ergeben kann. Herr Altmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie ein, ich nenne es mal, Feinschmecker-Thema so aufbereitet haben, dass es auch allen anderen hoffentlich gemundet hat. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Und im Übrigen erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Dieser Podcast ist ebenso auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören wie Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance und auch Nachgefragt, der Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award, zu dem es jetzt im Vorfeld zur feierlichen Verleihung der Auszeichnung Mitte Mai neue Folgen gibt. Und in 2 Wochen kommt die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin alles Gute.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.